Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Folge schließen wir den Themenblock Schatzkarten ab. Wir besprechen das Hörspiel Stylist in Gefahr aus der Reihe Die drei Ausrufezeichen. Nachdem Captain Blitz ja zuerst aus vielen Einzelteilen den Plan hatte müssen zusammensetzen, die fünf Freunde einen grafischen Plan verstehen mussten, geht es heute um ein Worträtsel und um eine pfiffige dreidimensionale Anordnung. Hallo Heike.
Hallo Marc. Ich starte dann gleich mal mit den speziellen Fakten. Der Stylist in Gefahr ist Hörspiel Nummer 38 und ist im Jahr 2015 erschienen. Das gleichnamige Buch von Mirasol ist 3 Jahre früher rausgekommen. Auf dem Cover sehen wir prominent in der Mitte Marie, die mit einem Friseurumhang beim Friseur sitzt. Und im Spiegel sehen wir undeutlich auch den Friseur Giovanni. Undeutlich, weil der Spiegel ein bisschen gesprungen ist. Kim und Franzi sehen wir auch noch an der Seite, wie sie einfach neben Marie stehen. Im Klappentext erfahren wir ein bisschen was über den Fall. Der Friseur Giovanni bittet die 3 Ausrufezeichen um Hilfe. In seinem Salon ist eingebrochen worden und er ist fest davon überzeugt, dass er es mit übernatürlichen Kräften zu tun hat. Interessanterweise wird im Klappentext auch schon erwähnt, dass die Boyfriends der 3 Ausrufezeichen in diesem Fall eine eher untergeordnete Rolle spielen. Im Hörspiel tauchen sie überhaupt nicht auf. Im Buch ist ihre Anwesenheit auch sehr stark heruntergefahren. Das scheint in den relativ frühen Folgen ja noch ein Grund gewesen zu sein, das wirklich explizit zu erwähnen, weil in den frühen Folgen das Liebesleben der Detektivin doch einen größeren Raum einnimmt. Das Hörspiel läuft 67 Minuten und der Handlungszeitraum erstreckt sich über ziemlich genau eine Woche.
Die Geschichte beginnt an einem Freitag im Café Lomo. Die 3 Ausrufezeichen haben sich getroffen und möchten ein bisschen über ihren Detektivclub sprechen. Es wird angesprochen, welche Fälle sie schon gelöst haben, wie viele. Und es geht darum, wann sie denn jetzt endlich mal das Hauptquartier bei Franzi auf dem Bauernhof aufräumen wollen. Aber das Gespräch kommt schnell zu Marie und ihrer neuen Stiefschwester. Denn seit ein paar Folgen wohnt ja ihr Vater mit Tessa und ihrer Tochter Lina zusammen. Und Marie kann sich noch nicht richtig umgewöhnen von einem Einzelkind darauf, dass es jetzt noch jemand in ihrem Leben gibt. Und sie beschwert sich darüber, dass Lina immer einfach ihre Sachen holt. Die 3 reden dann ein wenig darüber, dass Geschwister nervig sind, aber auch Familie generell eigentlich ganz toll. Doch das Gespräch und das Treffen enden sehr schnell, denn Marie hat noch einen Termin. Sie muss in Giovannis neuen Spiegelsalon sich die Haare schneiden lassen.
In der nächsten Szene betritt Marie jetzt zum ersten Mal den neuen umgebauten Salon. Kundin von Giovanni ist sie wohl schon länger, aber diese neu umgestaltete Inneneinrichtung hat sie wohl noch nicht gesehen. Sie ist erstmal überwältigt, findet das alles ganz toll, denn Giovanni hat das Innere seines Salons in viele kleine Nischen aufgeteilt und jede Nische hat ihr eigenes Thema. Da hängt ein individueller Spiegel drin und ein dazu passender Sessel. Das Ganze ist dann auch noch mit kleinen Details so ausstaffiert, dass jede Nische wirklich ihr eigenes Thema hat. Da gibt es dann zum Beispiel den Königinnenspiegel aus Schneewittchen. Oder die Nische, die Marie jetzt am anziehendsten findet, ist die Sternenschweif-Nische. Das sagte mir jetzt eigentlich nichts, aber ich habe recherchiert, Sternenschweif ist tatsächlich auch eine Buchreihe, die erstaunlicherweise auch im Kosmos Verlag erscheint, genau wie die 3 Ausrufezeichen. Im Buch bezieht sich Giovanni sogar noch auf einen speziellen Band, nämlich Sternenschweif, der steinerne Spiegel. Und erstaunlicherweise ist dieser Band im gleichen Jahr erschienen wie Stylist in Gefahr. Hier gibt es also eine gewisse Cross-Promotion zwischen den Serien. In dem Gespräch wird jetzt auch noch eingeführt, dass Giovanni extrem abergläubisch ist. Er zieht Marie sofort von der Türschwelle weg, denn eine Begrüßung auf der Schwelle bringt Unglück. Und dieser Aberglaube zieht sich jetzt natürlich durch die ganze Folge und wird auch zum Aufhänger für den Fall, der jetzt demnächst ins Rollen kommt. Zunächst begibt sich Marie aber erstmal in Giovannis fähige Hände und verbringt mehr oder weniger den ganzen Tag im Spiegelsalon.
Nach Haare schneiden, Massage sind einige Stunden vergangen. In der Zeit sind natürlich auch noch andere Kunden im Salon. Und bei einem passiert einer Friseurin namens Eva, die später noch eine kleine Rolle haben wird, ein Missgeschick. Sie schneidet den Kunden nämlich ins Ohr. Der ist verständlicherweise ein bisschen wütend, aber Giovanni kann ihn beruhigen. Dann tritt ein weiterer Akteur auf den Plan, Marco, Das ist nämlich der neue Geschäftsführer oder Co-Geschäftsführer von Giovannis Spiegelsalon. Eigentlich hatte Giovanni seit Jahren einen Salon mit einem weiteren Starfriseur namens Pietro Paranello. Die beiden hatten sich beruflich auseinanderentwickelt und konnten sich nicht eins werden darüber, wie zukünftig die Ausrichtung des Salons sein sollte. Also haben sie sich beruflich getrennt und Pietro hat einen eigenen Salon im Einkaufszentrum aufgemacht. Dann kommt so langsam das erste Mysteriöse, denn der Fall muss ja auch mal so langsam ins Rollen kommen. Es wird erzählt, dass sogar mal jemand da war im Spiegelsalon und einen der Spiegel kaufen wollte. Das hat Marco, der wohl für die Finanzen primär zuständig ist, aber natürlich abgelehnt, denn sie seien ja ein Friseursalon und kein Antiquitätenhändler.
In der nächsten Szene wohnen wir einem Clubtreffen bei. Die drei Ausrufezeichen haben sich ausnahmsweise mal an einem Sonntag im Hauptquartier verabredet, um dort endlich mal Ordnung zu machen. Frau Winkler bringt ihnen noch ein Stück frisch gebackenen Kuchen vorbei. Aber bevor es so richtig losgehen kann mit der Aufräumarbeit, platzt ein Anruf dazwischen. Maries Handy klingelt und sie hat einen völlig aufgelösten Giovanni an der Strippe. In seinem Salon wurde nämlich eingebrochen. Das hat er gerade erst bemerkt. Er war zufälligerweise auch an einem Sonntag in seinem Salon, um irgendwelche Unterlagen für den Steuerberater zusammenzusuchen und hat dabei entdeckt, dass sein Salon komplett verwüstet ist. Mehrere Spiegel wurden gestohlen, einer ist sogar zu Bruch gegangen. Darauf reagiert Marie natürlich gleich für Giovanni adäquat. Das bedeutet ja 7 Jahre Pech, um Gottes Willen. Giovanni erzählt auch noch, er hätte sofort die Polizei gerufen, aber die nimmt ihn wohl nicht richtig ernst. Außer den Spiegeln wurde nichts Wertvolles gestohlen. Sein Geld hat er ja zur Bank gebracht. Für den Sachschaden würde die Versicherung aufkommen. Giovanni hat also nicht den Eindruck, dass die Polizei diesem Fall jetzt mit besonderem Nachdruck nachgehen würde. Und dann hat er sich daran erinnert, dass er ja bekannt ist mit einem erfolgreichen Detektivtrio. Und er bittet Marie, ob die drei Ausrufezeichen diesen Fall nicht übernehmen könnten. Und da sie ja sowieso gerade ein Clubtreffen haben, alle drei zusammen sind, sagt Marie natürlich zu, dass die drei Detektivinnen schnellstmöglich im Spiegelsalon vorbeikommen werden.
Dort treffen sie einen völlig aufgelösten Giovanni an und auch Marco ist mittlerweile vorbeigekommen. Der Laden sieht ziemlich verwüstet aus. Einige Spiegel wurden gestohlen, ein paar sind noch da. Auf dem Boden liegt Farbe herum, es ist alles umgeworfen und ein Spiegel ist sogar zerbrochen. Dann finde ich gut, dass im Buch und auch im Hörspiel jetzt ein paar wissenschaftliche Hintergrundinformationen kommen, denn diese Regel, dieser Aberglaube 7 Jahre Pech nach einem zerbrochenen Spiegel, hat einen ganz realen Hintergrund. Kim erklärt nämlich, dass früher Spiegel ganz gerne mit Quecksilber bedampft worden waren und wenn ein Spiegel zerbricht, dann sind Quecksilberdämpfe frei geworden und Quecksilber, Schwermetall und Mensch, das passt nicht gut zusammen. Das heißt, die Menschen wurden krank und haben das dann auf den zerbrochenen Spiegel geschoben. Das ist ein schönes Beispiel für den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Zerbrochen ist der sogenannte Verkehrsspiegel. Das ist ein Wort, was ich beim Hören nie richtig verstanden habe. Das ist nie in meinem aktiven oder passiven Wortschatz gewesen. Ich dachte eigentlich, die meinten vielleicht einen holländischen Namen wie der Maler Vermeer oder sowas. Aber was gemeint ist, ist wirklich ein Verkehrsspiegel, also ein Autoverkehrsspiegel, wie man ihn auch heutzutage noch häufig sieht. An besonders unübersichtlichen Einmündungen, meist beispielsweise an Y-Kreuzungen. Ob das jetzt die richtige Wahl ist für einen Spiegelsalon, sei noch dahingestellt, denn diese Spiegel verzerren ja. Und ob ich es jetzt so toll fände, wenn mich ein Clownsgesicht die ganze Zeit angrinst, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist zumindest mal ein Thema. Im Buch wird noch darauf eingegangen, dass dieser Spiegel für Giovanni einen nostalgischen Hintergrund hat. Er hat nämlich in seiner Sturm- und Drangzeit diesen Spiegel in einer Art Mutprobe von der Stadt gestohlen. Die drei Ausrufezeichen schauen sich um. Einbruchsspuren gibt es nicht. Insofern vermuten sie, vielleicht hat der Einbrecher einen Dietrich benutzt, vielleicht einen Schlüssel. Andererseits ist die Hintertür aber so lapprig zugeschlossen, eigentlich kommt da jeder rein. Das gibt ihnen also keinen weiteren Hinweis. Giovanni, wie gesagt, ist sehr, sehr aufgeregt und er hat auch schon einen Verdächtigen an der Hand. Das muss nämlich ein Dämon gewesen sein. Er hatte vor einiger Zeit einen Anruf bekommen. Ein Mann habe ihn gewarnt vor den verlorenen Seelen, die in einem seiner Spiegel im Salon eingesperrt sind und die wollen jetzt raus. Und wenn man sie nicht rauslässt, dann werden sie böse. Und er sollte doch bitte ein Reinigungsritual durchführen, den Spiegel um Mitternacht auf den Friedhof stellen. Und dann kommt eine sehr schöne Szene, wie ich finde, wird nämlich mit den Erwartungen des Hörers gespielt. Giovanni sagt, das habe er natürlich nicht geglaubt. Und ich dachte, okay, so abergläubig ist er dann auch nicht. Aber da hatte ich falsch gedacht, er ist nämlich so abergläubig. Aber er weiß natürlich und er denkt, das weiß jeder, eine rituelle Spiegelreinigung, die kann natürlich nur in Südhanglage in fließendem Gewässer stattfinden und nicht auf einem Friedhof. Aber die drei Ausrufezeichen wollen ihn zumindest mal ein bisschen in die Realitätsrichtung drängen und fragen, ob es denn nicht auch einen handfesten Verursacher hier geben könnte. Und dann rückt Giovanni halt raus, naja gut, vielleicht Pietro, wir haben uns ja doch ziemlich im Streit gedrängt. Vielleicht will Pietro so seinen Salon in Misskredit bringen und die Kundinnen dazu bringen, zu ihm, also zu Pietro, in seinen neuen Friseursalon überzuwechseln. Wir haben jetzt also eine zweigeteilte Verdächtigen-Clique mit einer sehr großen Spreizung, entweder Dämon oder der andere Friseur Pietro.
In der nächsten Szene treffen sich die drei Ausrufezeichen montags nach der Schule zu einem Clubtreffen im Café Lomo und sie besprechen den Fall, was sie bisher so wissen. Sie haben keine konkreten Spuren. Es gab ja keine richtigen Einbruchsspuren im Spiegelsalon, keine verwertbaren Fingerabdrücke. In der verschütteten Haarfarbe auf dem Boden gab es zwar Fußabdrücke, aber die sind so verwischt, dass es auch sich nicht eignet für einen Profilabgleich. Der einzige Anhaltspunkt, den sie bisher haben, wenn sie die Dämonentheorie mal außer Acht lassen, ist eben der Verdacht gegen den ehemaligen Geschäftspartner Pietro. Den wollen sie entsprechend mal unter die Lupe nehmen. Wie kommt man jetzt an den am besten ran? Naja, am einfachsten wahrscheinlich, indem man in seinen Salon geht und sich von ihm die Haare schneiden lässt. Er wirbt schließlich damit, dass man einfach vorbeikommen kann ohne Termin. Dann gibt es noch ein bisschen hin und her, dass Marie sagt, dass sie da jetzt eher nicht auftauchen kann. Pietro kennt sie ja von früher und würde nicht glauben, dass sie von Giovanni sich abwendet und jetzt zu Pietro wechseln will. Insofern muss Marie als Backup im Eiscafé gegenüber warten, während Franzi und Kim sich in die Höhle des Löwen begeben und Pietro mal auf den Zahn fühlen wollen. Da Pietro ja ein Star-Friseur ist, wird diese Behandlung wahrscheinlich nicht ganz billig werden, aber Marie bietet großzügigerweise an, dass sie das Ganze bezahlen würde, da das Taschengeld von Kim und Franzi da möglicherweise nicht für reichen könnte. Diesen Plan, den sie gefasst haben, können sie jetzt allerdings nicht sofort ausführen. Es ist ja Montag, montags haben die meisten Friseure zu. Das Ganze muss also bis zum nächsten Tag warten.
Wir sind nun also Dienstag im Einkaufszentrum. Die Szene blendet recht häufig hin und her. Im Kim und Franzi-Handlungsstrang passiert im Moment aber noch nichts, denn sie sind dummerweise gerade zu der Zeit zu Pietro in den Salon gekommen, als der Geschäftsführer wohl seine Mittagspause macht. Und sie wollen sich ja nur von ihm behandeln lassen, um Informationen zu bekommen, geben sich also etwas affig. Marie allerdings im Café gegenüber, die kann etwas herausfinden, denn Pietro verbringt dort seine Mittagspause. Wie sie von der Bedienung erfährt, macht er das auch recht häufig. Was allerdings nicht häufig ist, ist die Besucherin, mit der er sich trifft. Das ist nämlich Eva, die kennen wir ja schon, die Friseurin aus Giovannis Salon, die aus Versehen dem einen Kunden leicht ins Ohr geschnitten hat. Da stellt sich für Marie natürlich jetzt die Frage, was haben die beiden miteinander zu tun? Und als dann auch noch ein brauner Umschlag den Besitzer wechselt, ist ihr Argwohn natürlich erst recht geweckt. Pietro gibt Eva nämlich diesen Umschlag und da könnte doch möglicherweise, was so explizit nicht gesagt wird, aber was bestimmt Marie denkt und was auch jeder Hörer denkt, vielleicht ist da Geld drin, sozusagen die Bezahlung, vielleicht ist Eva für die Verwüstung und den vorgetäuschten Einbruch dann verantwortlich. Marie beschließt auf jeden Fall, Eva zu folgen.
Wir blenden dann wieder um in Pietros Haircut-Salon. Während der Wartezeit haben Franzi und Kim sich durch die Musterkataloge geblättert und haben sich entschieden, was sie denn von Pietro jetzt haben wollen. Franzi möchte grün gefärbte Haarspitzen und Kim hat sich für den neuesten Schrei Feather Extensions entschieden. Jetzt tritt auch Pietro endlich auf. Er entpuppt sich als Quasselstrippe, der ohne Punkt und Komma die ganze Zeit redet und seine Kundin eigentlich kaum zu Wort kommen lässt. Insofern können sie ihre ganzen Fragetechniken, die sie sich zurechtgelegt haben, überhaupt nicht anwenden. Aber es ist auch gar nicht nötig. Pietro quasselt die ganze Zeit ungefragt drauf los und erzählt ihnen alles, was sie eigentlich wissen wollten. Er gibt zum Beispiel offen zu, dass er sich mit Giovanni überworfen hat. Es ging um die weitere Ausrichtung ihres Salons. Pietro ist immer auf der Suche nach dem neuesten Trend und will seinen Salon besonders hip gestalten, wie zum Beispiel jetzt auch mit diesen tollen Feather Extensions, während Giovanni eher auf der Ökowelle schwimmt und am liebsten alle Haarspülungen in vegan anbieten würde. Diese Vorstellungen haben einfach nicht zusammengepasst und deshalb haben sie sich geschäftlich getrennt. Prinzipiell hat Pietro aber nichts gegen Giovanni und er wird sich auch gern mit ihm wieder versöhnen. Außerdem kriegen wir auch noch brühwarm erzählt, dass Pietro am letzten Wochenende zu einer Fortbildung in New York war. Er hat sich fortbilden lassen zu diesem neuen Trend Feather Extensions und da auch das neueste Material gleich aus New York importiert, das er jetzt gleich bei Kim anwenden wird. Und ganz stolz hat er auch schon das Zertifikat für diese Fortbildung in seinem Salon aufgehängt. Somit scheidet er als Verdächtiger für den Einbruch am Sonntag natürlich aus. Zumindest kann das nicht persönlich gewesen sein. Jemanden beauftragt haben kann er hingegen schon. Kim und Franzi haben jetzt also relativ anstrengungslos alles erfahren, was sie wissen wollten. Pietro mehr oder weniger als Verdächtigen ausgeschlossen. Und das Ganze hat sie nicht mal was gekostet, denn die neueste Werbemaßnahme von Pietros Haircut ist, dass die Erstbehandlung kostenlos erfolgt, damit es nicht am Anfang schon wehtut. Und somit wird sogar auch Maries Geldbeutel, der es zwar durchaus verkraftet hätte, geschont.
Die drei Detektivinnen treffen sich dann im Eiscafé wieder. Marie ist auch zurückgekommen, ihre Spur hat sich aber als kalt erwiesen. Denn mitnichten hat Eva Geld von Pietro bekommen, weil sie eingebrochen ist bei Giovanni, sondern, wie du ja schon gesagt hast, Pietro möchte sich eigentlich mit Giovanni wieder versöhnen, aber die beiden scheinen im Moment gerade keinen direkten Kontakt zu haben. Er hat deshalb Eva als Botin eingesetzt, sie soll da einen Entschuldigungsbrief überbringen. Insofern wissen die drei jetzt nicht, was sie weitermachen sollen, aber da kommt ihnen der Zufall zu Hilfe. Kim schaut sinnierend durch das Café und sieht eine Frau, die gerade einen Trompetenkoffer aufklappt und da aus einem Geheimfach ihre Geldbörse herausnimmt, um zu bezahlen. Und dadurch zuckt sie ein Gedanke, vielleicht geht es ja bei dem Einbruch gar nicht um Verwüstung, vielleicht geht es auch nicht direkt um die gestohlenen Spiegel, sondern vielleicht hat einer oder alle dieser Spiegel ein Geheimfach und der Dieb wollte das haben, was in dem Geheimfach ist. Das kommt im Hörspiel jetzt sehr zufällig daher. Im Buch ist es ein bisschen näher ausstaffiert, denn im Einkaufszentrum spielt an diesem Tag eine Band und die macht natürlich auch mal eine Pause. Und dann gehen die entsprechenden Künstler halt in das Eiscafé und nehmen ihre Habseligkeiten mit. Und die Geldbeutel haben sie dann natürlich irgendwo versteckt, sodass man sie während dem Spiel nicht stehlen kann. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn der Zufall ab und an eine Rolle spielt. Denn ich glaube, außer Sherlock Holmes löst niemand seine Fälle, indem er einfach nur rumsteht und an die Decke starrt. Der nächste Schritt ist klar. Sie müssen jetzt unbedingt herausfinden, welche Spiegel sind denn jetzt genau gestohlen worden. Am besten mit Maßen und wo Giovanni sie her hat und am allerbesten mit Bildern.
Ein Detail in dieser Szene finde ich noch bemerkenswert. Als Kim nämlich ihre Theorie entwickelt, dass die Spiegel ja möglicherweise ein Geheimfach enthalten könnten und dass es darum geht, wird sie von ihren Kolleginnen gefragt, was denn da drin sein soll. Und sie meint, ja, keine Ahnung, alles Mögliche, Geld, Schmuck, Wertpapiere, Mikrofilme. Und bei Mikrofilm und Spiegel hat es bei mir natürlich geklingelt, das ist mit Sicherheit eine Anspielung auf die drei Fragezeichen und den Zauberspiegel, wo es ja genau darum geht, dass ein geheimer Mikrofilm an dem Zauberspiegel befestigt ist. Die drei Ausrufezeichen machen sich jetzt also wieder auf den Weg in den Spiegelsalon, um von Giovanni diese Liste der gestohlenen Spiegel zu bekommen. Und man stellt fest, dass 7 Spiegel gestohlen wurden, mindestens 4 sind noch da, einer ist kaputt gegangen. Also es scheint ein relativ großer Salon zu sein. Ich bin jetzt nicht sicher, wieso die durchschnittliche Größe eines Friseursalons in Deutschland ist. Im Buch werden auch noch mindestens 2 Angestellte und ein Azubi erwähnt. Also es gibt da mindestens 5 Arbeitskräfte in diesem Salon. Dann ist es vielleicht auch nicht überdimensioniert, wenn da 12 oder noch mehr Frisierplätze vorhanden sind. Fun Fact aus dem Buch ist übrigens, dass damit der Friseurbetrieb weitergehen kann, die benachbarte Ballettschule dem Spiegelsalon kurzfristig ein paar Spiegel zur Verfügung stellt, damit die Kundinnen sich während der Prozedur natürlich auch weiterhin im Spiegel begutachten können. Man stellt also fest, dass 7 Spiegel gestohlen wurden. Giovanni kriegt ob dieser magischen Zahl jetzt schon wieder eine kleine esoterische Krise. Aber die 3 Ausrufezeichen holen ihn relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und Kim fällt eine handfestere Tatsache ins Auge, nämlich dass nur ein einziger Spiegel, der sogenannte Zunftspiegel, erst kürzlich von Giovanni erworben wurde. Alle anderen hat er schon sehr lange in seinem Besitz. Und dieser Zunftspiegel scheint tatsächlich was Besonderes zu sein. Giovanni erzählt, dass er ihn kürzlich auf einer Auktion erworben hat, in einer alten Fabrikantenvilla im Ostviertel. Diese Villa soll jetzt zu einem Kindergarten umgebaut werden und dafür müssen alle alten Möbel erstmal entfernt werden. Es handelt sich um ein Einzelstück, eine Sonderanfertigung des Fabrikanten. Also es scheint eine Handarbeit zu sein mit geschnitzten Scheren auf dem Rand und Giovanni fand, dass das zum Friseurhandwerk natürlich wunderbar passt. Rund um diesen Zunftspiegel hat es aber auch schon einige merkwürdige Ereignisse gegeben. Just dieser Spiegel ist nämlich der, vor dem Giovanni von dem anonymen Anrufer gewarnt wurde, der Dämonen beherbergen soll und den man auf dem Friedhof hätte reinigen sollen. Und dieser Zunftspiegel ist auch der, den ein Kunde Marco irgendwann mal abkaufen wollte. Die Detektivinnen konzentrieren ihre Ermittlungen jetzt also einzig auf diesen Zunftspiegel und die aktuelle Hypothese ist, dass es nur darum ging und alle anderen Spiegel nur zur Verschleierung mitgeklaut wurden. Marco kann eine Personenbeschreibung geben von dem Kunden, der diesen Spiegel kaufen wollte. Und er erinnert sich, dass das doch genau der Kunde war, dem Eva am letzten Freitag ins Ohr geschnitten hat. Marie hat diesen Kunden also selbst auch gesehen, obwohl sie damals noch nicht drauf geachtet hat, weil das für sie natürlich ein völlig nebensächliches Ereignis war. Eva wird jetzt noch hinzugezogen, ob dieser Kunde irgendwas Interessantes erzählt hätte. Aber der war wohl sehr schweigsam, ist auch auf ihre Gesprächsangebote nicht eingegangen. Insofern kann Eva da überhaupt nichts zu sagen. Auch Kontaktdaten hat er nicht hinterlassen. Der Termin wurde gebucht unter dem Namen Franz Müller. Er hat allerdings weder eine Adresse noch eine Telefonnummer angegeben. Und die Detektivinnen tun das ab mit, naja, das war dann wahrscheinlich sowieso ein falscher Name. Ist ganz gut, dass wir da jetzt nicht irgendwann einer toten Spur hinterherlaufen. Was ich jetzt eine etwas lasche Arbeitsauffassung finde. Aber gut, sie haben da keine Spur. Dann müssen sie irgendwie anders jetzt weiter ermitteln. Der nächste Ansatz ist, dass sie über den Zunftspiegel und seine Herkunft irgendwas rausfinden wollen. Und die Kaufquittung, die Giovanni auf der Auktion bekommen hat, ist gegengezeichnet von einer gewissen Marlene Pfeiler. Das ist also jetzt die nächste Spur, der die Detektivinnen nachgehen wollen.
Viel können sie nicht herausfinden, aber Kim kann zumindest mit der Adresse daherkommen, Karl und Marlene Pfeiler. Da gehen sie am nächsten Tag hin und in dieser Szene sind nicht nur die 3 Ausrufezeichen ein bisschen verwirrt, sondern auch ich. Denn als sie an der Adresse ankommen, ist dort eine alte Villa, sieht schon ziemlich heruntergekommen aus. Es gibt auch ein Klingelschild, aber von dem Namen Pfeiler ist nirgendwo die Rede. Was auf dem Klingelschild steht, ist der Name Dahl. Aber irgendwie muss das doch die richtige Adresse sein, denn im Briefkasten ist ein Flyer von der Auktion zu sehen. Das heißt, die Villa hat irgendwas mit dem Zunftspiegel zu tun. Die 3 laufen ein bisschen umher, gehen aufs Grundstück und hinter der Villa gibt es ein zweites Haus, ein kleineres Haus, vielleicht ein Dienstbotenhaus. Und dort steht jetzt endlich der Name Pfeiler dran. Das heißt, die Frau, die das versteigert hat, wohnt auf einem Grundstück, wo noch etwas anderes beheimatet sein muss. Die 3 klingeln kurz entschlossen und es öffnet ein Mann. Sie wollen eigentlich mit Frau Pfeiler reden, aber Marie rudert sofort zurück, zieht ihre Freundinnen mit weg und erklärt ihnen dann leise, das war der Kunde aus dem Friseursalon, dem Eva ins Ohr geschnitten hat. Ich habe ihn erkannt, er hat immer noch ein Pflaster am Ohr, muss dann wohl eine sehr tiefe Wunde gewesen sein. Und dem, wenn das wirklich der Dieb ist, können sie natürlich nichts davon erzählen, dass sie auf der Suche nach einem Spiegel sind. Nächster Schritt ist, sie wollen das Haus beobachten. Es gibt einen Holzstapel und dahinter verstecken sie sich für die nächsten Stunden.
Die Katze hast du in dieser Szene jetzt unterschlagen. Es gibt nämlich noch eine Szene, dass Franzi mit einer schwarzen Katze, die er da um die Beine streicht, redet und die sie praktisch darauf aufmerksam macht, dass hinter dieser riesigen verfallenen Villa noch ein weiteres Haus steht. Und dabei fällt irgendwann der Satz, ja, ja, das ist wahrscheinlich die Spur der schwarzen Katze. Und das halte ich auch wieder für eine Anspielung auf einen Drei-Fragezeichen-Fall, nämlich den mit der schwarzen Katze. Auf ihrem Beobachtungsposten langweilen sich die Detektivinnen jetzt erstmal über eine Stunde lang, in der es nur ein bisschen am Fenster flimmert. Der Pfeilersohn scheint wohl fernzusehen. Dann tut sich aber doch was. Er verlässt das Dienstbotenhaus und geht zu dem Schuppen, hinter dem die Ausrufezeichen sich versteckt haben. Und diese können durchs Fenster beobachten, dass alle 7 gestohlenen Spiegel aus dem Spiegelsalon sich in diesem Schuppen befinden. Und der Typ sich an dem Zunftspiegel zu schaffen macht. Er zerlegt ihn nämlich in seine Einzelteile. Dann steht er allerdings ratlos vor diesen Einzelteilen und scheint selbst nicht zu wissen, wonach er eigentlich gesucht hat. Bei der Villa fährt ein Auto vor. Und das scheint für den Sohn des Hauses ein Signal zu sein. Seine Eltern kommen nach Hause und er scheint sich von ihnen nicht im Schuppen, bei was auch immer er da tut, erwischen lassen zu wollen. Deshalb kehrt er zurück in das Dienstbotenhaus und die 3 Ausrufezeichen schließen, dass heute wahrscheinlich dann nichts Spannendes mehr passiert. Sie ziehen sich zurück in die Villa Grevenbroich, auch im Ostviertel, ist also nur ein paar Schritte entfernt. Außerdem haben sie da im Moment sturmfrei. Tessa und Helmut befinden sich auf einem Nachtdreh und Lina übernachtet heute bei einer Freundin.
Die 3 diskutieren jetzt darüber, was sie nun tun sollen. Denn eigentlich ist der Fall ja geklärt, zumindest was Giovanni angeht. Sie haben den Dieb gefunden, sie haben die Diebesbeute gefunden, sie könnten jetzt also problemlos die Polizei verständigen. Aber Kim ist irgendwie nicht richtig zufrieden, denn der Fall ist für sie dann doch nicht ganz geklärt, weil es fehlt ja das Motiv. Dieser Pfeiler war ja total verzweifelt und weiß nicht, was er sucht. Und Kim möchte natürlich auch wissen, was ist denn nun das Geheimnis des Spiegels? Allerdings ist ihnen nicht ganz klar, wie sie da jetzt weiter vorgehen sollen. Es kommt die lapidare Äußerung, einfach mal Giovanni und Spiegel bei Google eintippen, das wird uns ja auch nicht weiterhelfen.
Ich habe das spaßeshalber mal gemacht und erstaunlicherweise kommt da kein Querverweis auf die 3 Ausrufezeichen, sondern was ich als erste Meldung oder als ersten Treffer bekommen habe, ist, dass Giovanni Di Lorenzo die Chefredaktion beim Berliner Tagesspiegel übernimmt. Das ist allerdings eine Meldung aus dem Jahr 1999.
Aber was Sie tun können ist, Sie können im Zeitungsarchiv mal nachschauen, ob es mehr Informationen über die Auktionen gibt. Und da können Sie ein paar Bilder und ein paar Artikel finden. Unter anderem auch ein Bild von der Dahlvilla. Denn dort hing der Zunftspiegel früher in einer Halle über einer sogenannten Dienstbotenrufanlage. Es waren eine Reihe von Lichtern mit Knöpfen. Und in der Zeit, als Dahl in seiner Villa gewohnt hat, hatte er wohl reichlich Angestellte, denn irgendeiner scheint immer in der Halle herumgelaufen zu sein. Und wenn einer der Herrschaften aus einem seiner Zimmer irgendeinen Wunsch hatte, dann leuchtete eine Lampe in der Halle auf. In einem der Artikel ist auch explizit beschrieben, dass Heribert Dahl, so hieß der Villeneigentümer, ein Tüftler war. Er hat Einrichtungsgegenstände nach seinen Plänen bauen lassen und auch der Zunftspiegel ist nach seinen Plänen angefertigt worden und war ein Einzelstück. Den 3 Ausrufezeichen ist nun also klar, okay, wir müssen irgendwie an den Spiegel kommen. Das heißt, es bleibt nur eins zu tun, wir müssen in den Schuppen von Pfeiler einbrechen und den Spiegel zurückstehlen. Das geht heute ja, wie du gesagt hast, ganz gut. Sie haben ja sturmfreie Bude. Das heißt, Franzi und Kim sagen ihren Eltern einfach, wir schlafen heute bei Marie.
Bei der Dahlvilla angekommen, scheint die Gelegenheit günstig. Sie sehen, dass kein Auto im Carport steht, was sie schließen lässt, dass die Eltern Pfeiler wahrscheinlich unterwegs sind. Hinterm Fenster flimmert es wieder. Und da sie wissen, dass heute Abend ein Champions-League-Spiel übertragen wird, gehen sie davon aus, dass auch Max Pfeiler sie wohl bei ihrem Einbruch nicht stören wird. Sie dringen also in den Schuppen ein und wollen die Einzelteile des Zunftspiegels in eine Tasche packen und mitnehmen. Während sie diese ganzen Einzelteile einpacken, entdeckt Kim jetzt aber auf der Werkbank ein aufgeschlagenes Tagebuch von Heribert Dahl. Und das ist aufgeschlagen auf einer Seite, wo ein Rätselgedicht steht. Das Rätselgedicht wird jetzt auch in voller Länge vorgelesen. Und meine persönliche Meinung ist, das ist schlechter Stil. Es reimt sich nämlich hier jede Zeile auf jede andere. Also Reimschema A, 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 A. So habe ich in der Grundschule auch gedichtet. Mittlerweile finde ich, dass ein Reimschema A, A, B, B oder meinetwegen auch A, B, A, B deutlich entspannter zu lesen wäre, als dass sich wirklich alles auf alles reimt. Die drei Ausrufezeichen knobeln jetzt raus, dass es in diesem Rätselgedicht wahrscheinlich um den Zunftspiegel geht. Es ist die Rede irgendwie von Schatten und Pfeilen. Wahrscheinlich ist das Ganze so eine Art 3D-Schatzkarte. Sie leuchten jetzt auch die Einzelteile irgendwie aus allen Richtungen an, bis Franzi die Idee hat, das kann doch so gar nicht funktionieren. Wenn, dann funktioniert der Spiegel nur im Ganzen, also wenn man ihn wieder zusammensetzt. Und möglicherweise sogar auch nur an seinem Originalstandort. Wir sollten ihn also zusammenbauen und wieder zurück in die Dahlvilla, in die Eingangshalle tragen. Von dem Foto in der Zeitung wissen wir ja, wo er hing. Vielleicht kriegen wir da dann raus, wie diese Schatzkarte funktioniert. Außerdem finden sie im Schuppen auch noch ein paar Turnschuhe mit gefärbten Sohlen. Es sieht also so aus, als ob mit diesen Turnschuhen jemand in einer verschütteten Lache von Haarfärbemittel rumgelatscht wäre. Das ist also auch ein Beweisstück im Einbruchsfall bei Giovannis Spiegelsalon. Und Kim kriegt mittlerweile doch ein bisschen kalte Füße. Diese ganze Aktion ist ihr nicht so richtig geheuer. Sie schickt Kommissar Peters eine SMS, allerdings mit der Bitte, erst einzugreifen, wenn die Ausrufezeichen sich bis Mitternacht nicht wieder gemeldet haben. Gesagt, getan. Maries Dietrichset öffnet auch die Tür zur Villa. Glücklicherweise haben da Handwerker ihr Handwerkszeug hinterlassen. Sie finden also Werkzeug, Nägel. Franzi kann flugs diesen Spiegel wieder zusammensetzen und sie hängen ihn an den Haken, der immer noch in der Wand ist, sodass er jetzt genau an dem Platz hängt, wo er eben auch auf diesem Zeitungsfoto hing.
In der Villa gibt es auch noch eine Baustellenlampe und die können sie dann schräg über den Spiegel hängen. Denn um einen Schatten, um den es geht, zu bekommen, brauchen sie natürlich eine Lampe, die irgendwie auf den Spiegel strahlt und nicht eine, die senkrecht darüber hängt. Auf dem Bild in der Zeitung war ja auch eine Bogenlampe zu sehen. Vom Buch her konnten wir uns jetzt das Ganze so zusammenreimen. Der Spiegel hat an seinem Rand, wie wir ja schon wissen, Schnitzereien von Scheren. Ich habe das immer so verstanden, das war halt ein Rand und da war nach oben erhoben diese Schnitzereien, aber so war es nicht. Die Schnitzereien stehen in alle möglichen Richtungen aus der Spiegelebene heraus, herunter nach oben. Das heißt, der Spiegel ist nicht nur ein flacher Spiegel mit einem Rand, sondern hat auch noch Aufbauten, will ich es mal nennen. Wenn man jetzt mit einer Lampe recht weit vor dem Spiegel diesen anstrahlt und sich nur die Scheren anschaut, die am unteren Rand herausragen, dann werfen diese auf den Wandbereich noch unter dem Spiegel einen Schatten. Diese Schatten sind, so sind die Scheren angeordnet, alles Pfeile, senkrechte Striche nach unten mit unterschiedlicher Länge. Diese weisen alle auf die noch weiter unter dem Schatten liegende Dienstbotenrufanlage, also auf die Tasten, mit denen man die Lampen ausschalten kann und vor allem die Nummern der Zimmer, zu denen die entsprechenden Lampen gehören. Die Zimmer sind wohl mit 0 bis 9 durchnummeriert. Man könnte hier also einen PIN-Code herausfinden. Wir haben 5 Pfeile. Jetzt ist nur die Frage, welche Ziffern in welcher Reihenfolge ergeben denn den PIN-Code, den man ja wohl offensichtlich auf dieser Dienstbotenrufanlage drücken muss, damit irgendwo im Haus ein Geheimfach aufspringt. Und da kommen die drei auf die Idee, die Pfeile sind zwar von der Form her alle gleich, aber nicht von der Länge. Und sie probieren jetzt einfach die Reihenfolge der Tasten aus, die einer ansteigenden Länge der Schattenpfeile entspricht. Und nachdem sie diese, ich glaube es war 70184 oder so gedrückt haben, gibt es ein rumpelndes Geräusch und der nebendran liegende Speiseaufzug fährt nach oben. Sie können die Klappe aber noch nicht öffnen, die ist nämlich zugeschraubt, aber in der Villa wird gerade irgendetwas umgebaut, es gibt also genügend Werkzeug. Das heißt, die Abdeckung des Speiseaufzuges ist flugs abgeschraubt und darin befindet sich eine kleine Kassette. und in der ist Geld. Deutsche Mark in 500er, in 1000er Schein, eine riesige Menge, die drei Ausrufezeichen schätzen, bestimmt eine 500.000 D-Mark. Das ist wohl der Schatz, den man im Zunftspiegel mittelbar versteckt hat. Allerdings können sie den Schatz nicht an sich nehmen, denn jetzt kommt der böse Max Feiler. Er hat die drei nämlich die ganze Zeit beobachtet. Sie hatten mitnichten unbeobachtet einbrechen können. Er hatte das gewusst und weil er mit dem Rätsel nicht weiterkam, hat er einfach gedacht, ich verfolge die dreimal, vielleicht wissen die, wo der Schatz ist, den er erwartet hat, denn er hat natürlich das Rätselbuch auch gelesen. Er will also die drei Ausrufezeichen jetzt mit irgendwelchen herumliegenden Kabeln fesseln, aber so weit kommt er nicht, denn es tritt das nächste Ereignis ein. Seine Eltern kommen zurück, sehen Licht in der Dahlvilla und gehen da natürlich nachschauen, was ist denn da los, und ertappen ihren Sohn dabei, wie er gerade drei Kinder gefangen nehmen will. Es kommt zu einem Wortgefecht und dann gibt's auch noch Polizeisirenen. Kommissar Peters kommt, denn er kennt natürlich die drei Ausrufezeichen und ihren Hang, sich in Gefahr zu begeben, und hat mitnichten gewartet bis Mitternacht. Er kam also genau richtig, um zu verhindern, dass sie wieder mal in Gefangenschaft geraten.
Im Buch läuft die Aktion mit der SMS an Peters ein bisschen anders. Da hat Kim nicht die SMS losgeschickt mit der Bitte, erst nach Mitternacht tätig zu werden, sondern sie hat eine vorformulierte SMS in ihrem Handy gespeichert, aber noch nicht abgeschickt. Und erst in dem Moment, wo sie von Max Feiler überrascht werden, startet sie ein Ablenkungsmanöver, stolpert, liegt dann auf dem Boden, und als die anderen ihr aufhelfen, ist sie so vor den Blicken von Max Feiler abgeschirmt, dass sie blitzschnell diese SMS losschicken kann. Und daraufhin kommt Kommissar Peters angerast. So oder so regt sich Kommissar Peters allerdings zu Recht auf, dass die drei Ausrufezeichen sich mal wieder in Gefahr gebracht haben. Und seine private SMS ist ja jetzt auch kein Ersatz dafür, wirklich die Polizei zu rufen. Denn es hätte ja auch sein können, dass er sein Handy gerade gar nicht bei sich hat oder ausgeschaltet oder aus irgendwelchen anderen Gründen verhindert ist und den Ausrufezeichen gar nicht zur Hilfe hätte eilen können. Am nächsten Tag zitiert er sie daher auch aufs Polizeirevier und hält ihnen einen sehr ernsten Vortrag über Einbruch, Diebstahl, Jugendstrafrecht und Jugendschutz. Allerdings haben sie wenigstens das Glück, dass er verspricht, ihren Eltern von dieser Aktion nichts zu erzählen. Im Buch gibt es auch noch eine kleine Szene, dass die drei Ausrufezeichen nur knapp vor Tessa und Helmut in die Villa Grevenbroich zurückkehren und Glück haben, dass die halt nichts merken, dass die Kinder sich die halbe Nacht um die Ohren geschlagen haben. Auf dem Polizeirevier klären sich dann auch noch die letzten Fragen. Die Feilers, sowohl Karl als auch Marlene, haben für Heribert Dahl als Dienstboten gearbeitet. Heribert Dahl ist schon vor vielen Jahren gestorben, hat seine Villa der Stadt vermacht, aber den Feilers ein lebenslanges Wohnrecht im Gärtnerhäuschen zugesichert. Außerdem hat er Karl Feiler auch sein Tagebuch mit dem Rätselgedicht vermacht. Der fand das aber total uninteressant und hat es nicht gelesen, wollte es auch im Rahmen der Auktion zusammen mit dem ganzen anderen Mobiliar versteigern lassen. Allerdings hat niemand auf dieses blöde Tagebuch geboten und deshalb hat er es nach der Auktion seinem Sohn Max geschenkt. Der hat im Gegensatz zu seinem Vater dann aber darin gelesen, das Rätselgedicht entdeckt und realisiert, dass irgendwie dieser Zunftspiegel, den er natürlich auch kannte, denn er ist ja mehr oder weniger auch in der Dahlvilla aufgewachsen, dass der irgendwie ein Geheimnis birgt, und er wollte jetzt mit allen Mitteln diesen Spiegel wieder an sich bringen. Deshalb der Anruf bei Giovanni, damit der Spiegel halt in diesem ausgedachten Ritual auf dem Friedhof gereinigt werden soll, oder das Kaufangebot an Marco. Alle gestohlenen Spiegel wurden aus dem Schuppen der Feilers sichergestellt und mittlerweile an Giovanni zurückgegeben. Somit kann der auch die ausgeliehenen Ballettspiegel der Ballettschule wieder zurückgeben. Und Giovanni hat zu Ehren der drei Ausrufezeichen eine Feier geplant.
Die findet am Freitag statt. Wir haben also jetzt genau eine Woche später. Wir wissen ja, der Verkehrsspiegel ist kaputt. Das heißt, es fehlt jetzt in dem Spiegelsalon ein Spiegel. Eine Nische hat kein Thema. Und da hat sich Giovanni was Tolles überlegt. Das Thema dieser Nische soll nämlich Ausrufezeichen sein. Und der Spiegel ist am Rand mit ganz vielen farbigen Ausrufezeichen verziert, sozusagen eine Hommage an den Detektivclub. Und auch das letzte Detail wird noch geklärt, denn wir haben ja immer noch die 7 Jahre Pech, die Giovanni immer noch vor sich sieht. Aber auch da gibt es glücklicherweise ein Ritual. Und im Rahmen der Feier geht er nämlich mit Franzi zusammen die Scherben des Verkehrsspiegels schwarz anmalen, vergräbt sie im Garten und damit ist auch dieses Unheil von ihm gewendet und der Spiegelsalon ist endlich wieder dämonenfrei. Und damit endet die Geschichte.
Kommen wir zu unseren Kategorien. Welche Verbrechen wurden begangen? Im Hörspiel wird es ja schon aufgegriffen, dass Kommissar Peters den Ausrufezeichen einen langen Vortrag hält über Hausfriedensbruch und Diebstahl. Das müssen wir also den 3 Ausrufezeichen schon mal zur Last legen. Auch wenn sie im Vorfeld darüber diskutieren, ob das Zurückklauen des Spiegels überhaupt ein Diebstahl ist. Gut, darüber kann man jetzt diskutieren. Ich finde es auch nicht so ganz moralisch sauber. Aber zumindest das Mitnehmen des Tagebuchs und der, in Anführungszeichen, Beweisstücke, diese farbverschmierten Turnschuhe, das muss mit Sicherheit als Diebstahl gewertet werden. Und auch Max Feiler müssen wir Einbruchdiebstahl zur Last legen und Sachbeschädigung, auch wenn das Buch klarstellt, dass diese Sachbeschädigung ein Versehen war. Also es war kein blinder Vandalismus, sondern Max Feiler wollte einfach nur, um abzulenken, dass es eigentlich nur um den Zunftspiegel geht, mehrere Spiegel mitnehmen. Und beim Abnehmen eines besonders schweren Spiegels von der Wand ist ihm der irgendwie aus der Hand gerutscht, aus Versehen gegen das Regal mit den Haarfärbemitteln geknallt. Und diese ganze Verwüstung war eigentlich überhaupt nicht geplant. Ich glaube, das Einreden von Giovanni, in deinem Spiegel wohnen Dämonen und du musst ihn reinigen, das würde ich jetzt nicht als Straftat werten. Das ist einfach nur dummes Geschwätz.
Aber die Frage, ob man Diebesgut zurückstehlen darf, fand ich hier interessant, weil es ein ganz spezieller Fall ist. Ja, die 3 Ausrufezeichen begehen Einbruch, Hausfriedensbruch, je nachdem, ob sie was kaputt machen. Und sie stehlen auch Turnschuhe und das Buch. Und sie nehmen auch den Spiegel mit. Aber der Spiegel gehört nicht Max Feiler. Der Spiegel gehört Giovanni. Und die Ausrufezeichen haben von Giovanni den Auftrag bekommen, den Fall zu klären. Das heißt, im Endeffekt nehmen sie jetzt in Giovannis Auftrag den Spiegel für ihn mit. Sie haben meines Erachtens, was den Spiegel angeht, nirgends einen Diebstahl begangen. Es wäre was anderes, wenn die Ausrufezeichen keinen Auftrag hätten und einfach so den Spiegel mitnehmen. Dann würde ich sagen, bestehlen sie, aber nicht Feiler, denn der hatte ja weder Besitz noch Eigentumsrecht an dem Spiegel, sondern dann bestehen sie Giovanni.
Welche Fragen sind offen geblieben? Für mich ist mal wieder der zeitliche Ablauf ein bisschen fraglich geblieben im Hörspiel. Das meiste davon hat sich über das Buch geklärt. Im Hörspiel ist es ja nur ein Nebensatz, dass Heribert Dahl schon vor vielen Jahren gestorben ist. Im Buch wird es explizit ausgeführt, dass Heribert Dahl seit 10 Jahren tot ist und er hat die Villa der Stadt vermacht. Die Stadt konnte sich jetzt 10 Jahre lang nicht darauf einigen, was sie mit dieser Villa eigentlich anfangen will. Und erst kürzlich hat der Stadtrat entschieden, dass sie dort einen Kindergarten eröffnen wollen. Deshalb wurde das Mobiliar auch erst jetzt versteigert. Das hätte man sich ja auch fragen können, warum das 10 Jahre vor sich hingammelt. Seit dieser Versteigerung sind jetzt auch schon einige Wochen vergangen, in denen Max Feiler jetzt mehrere Versuche unternommen hat, den Zunftspiegel wieder in seinen Besitz zu bringen. Da hat er jetzt zuerst versucht, Giovanni über seinen Aberglauben zu kriegen und den Spiegel einfach vom Friedhof abzuholen, wenn er da rumsteht, um gereinigt zu werden. Als das nicht geklappt hat, hat er versucht, Marco diesen Spiegel abzukaufen. Das hat auch nicht geklappt. Bei diesem Versuch hat er sich dann einen Termin zum Haareschneiden geben lassen. Und dieser Termin hat ja am ersten Tag unseres Falls stattgefunden, als auch Marie im Salon war. Und bei diesem persönlichen Besuch hat Max Feiler wohl ausgekundschaftet, dass die Hintertür vom Spiegelsalon ein Witz ist und eigentlich keine Hürde darstellt, sodass er im nachfolgenden Wochenende dann dort eingebrochen ist, um den Zunftspiegel an sich zu bringen. Das habe ich jetzt verstanden. Was ich mich allerdings noch gefragt habe, ist, warum Marie den neu umgestalteten Spiegelsalon denn noch nicht kennt. Wenn diese ganze zeitliche Abfolge so stimmt, dann wird Giovanni diese Umgestaltung ja wohl auch schon vor Wochen vorgenommen haben. Die Neueröffnung des Spiegelsalons kann jetzt also nicht wirklich kürzlich erfolgt sein. Und so wie Marie normalerweise gezeichnet wird, rennt sie doch mindestens einmal die Woche zum Friseur. Warum sie jetzt also dieses neue Interieur noch nicht gesehen hat, erschließt sich mir nicht so ganz. Aus dem Buch erfahren wir, dass Marie an diesem Tag im Spiegelsalon nicht nur eine Massage bekommt, sondern auch neue Strähnchen und sich den Pony schneiden lässt. Gut, neue Strähnchen macht man jetzt vielleicht nur alle paar Wochen oder sogar alle paar Monate, aber den Pony muss man sich doch öfter schneiden lassen, sonst fällt er einem doch komplett in die Augen. Es sei denn, Marie macht es so wie Gabi aus TKKG und schneidet sich zwischendurch selbst den Pony mit der Papierschere.
Was ich mich gefragt habe, ist, wem gehören jetzt die 500.000 D-Mark? Dahl hat die Villa der Stadt vermacht, aber es ist jetzt die Frage, gehört der Stadt nun alles, was sich in der Villa befindet? Klar, hätte man irgendwo 1.000 D-Mark Haushaltsgeld gefunden, würde ich sagen, sicher, das gehört dem Erbnehmer. Aber bei diesen riesigen Beträgen musste ich immer daran denken, wie es ist, wenn man etwas ersteigert, so wie zum Beispiel auch bei den 5 Freunden, und dann ist dann plötzlich eine Perlenkette im Futter des Stuhls. Die gehört da ja nicht hin. Und ich denke, 500.000 D-Mark bar im Haus, die gehören da irgendwie auch nicht hin. Da ist jetzt die Frage, darf die Stadt dieses Geld einfach so für sich vereinnahmen? Wenn Dahl keinerlei andere Erben hat, dann fällt ja die Erbmasse sowieso an den Staat, vielleicht den Bundeshaushalt in dem Fall. Dann müsste sich also die Stadt mit dem Bund einigen, wer jetzt das Geld kriegt. Vielleicht fällt das Geld dann aber auch an die Stadt per se und dann spielt es natürlich keine Rolle, ob sie das Haus geerbt haben oder nicht, dann gehört ihnen das auf jeden Fall. Wenn Dahl aber irgendwo noch Verwandte hat, irgendwelche ganz entfernten Erben, die man früher nicht gesucht hat und jetzt vielleicht auffindet, dann ist die Frage, ob diesen Erben dann vielleicht die 500.000 D-Mark gehören, wenn es rein gesetzliche Erben sind, weil im Testament stand ja nur, die Stadt kriegt das Haus und die Pfeilers ein lebenslanges Wohnrecht. Das wird aber im Buch auch aufgegriffen, denn da wird gesagt, dass sich nun das Nachlassgericht eben genau mit diesen Fragen beschäftigen muss. Das fand ich ganz gut gelöst. Wer allerdings nie etwas von diesen 500.000 Mark hat, auch nicht, wenn er das Rätsel gelöst hätte, wäre Karl Pfeiler, dem ja Heribert Dahl das Geld eigentlich zugutekommen lassen wollte, aber nicht einfach, indem er es ihm vererbt, wie man es normalerweise machen würde, sondern mit, weil er ein Tüftler ist, wohl auch ein Eigenbrötler, mit einem komplizierten Rätsel vorne dran geschaltet. Aber Pfeiler wird das Geld nie bekommen. Insofern hat Dahl hier sein Ziel nicht erreicht.
In dem Zusammenhang habe ich mich noch gefragt, ob die 3 Ausrufezeichen jetzt noch eine Art Finderlohn für das Auffinden des Geldes kriegen. Und wenn ja, von wem? Wahrscheinlich von demjenigen, dem das Geld am Ende dann vom Nachlassgericht zugesprochen wird. Außerdem habe ich mich auch noch gefragt, warum Heribert Dahl das denn so kompliziert macht und Karl Pfeiler nicht einfach das Geld vermacht, wenn er es ihm hat zukommen lassen wollen. Diese Frage stellt sich auch Kim im Buch und findet darauf keine Antwort. Beziehungsweise nur die Antwort, naja, das kann nur Heribert Dahl selbst beantworten. Das liegt wahrscheinlich in seiner Natur begründet. Ich habe mir noch überlegt, vielleicht wollte er damit Karl Pfeiler einfach die Erbschaftssteuer ersparen. Aber dass der das Geld, wenn er es denn gefunden hätte, einfach so hätte behalten dürfen, finde ich auch nicht richtig. Keine Ahnung, wie man mit sowas umgehen müsste. Welche ähnlichen Folgen gibt es? Ich habe ja im Verlauf schon gesagt, dass mich dieser Fall an ein paar 3-Fragezeichen-Folgen erinnert. Jetzt nicht wirklich im Sinne von ähnliche Folgen, aber ich sehe da durchaus Referenzen zum Zauberspiegel, zur schwarzen Katze und mit dem Element Speiseaufzug auch ein bisschen zum heimlichen Hehler. Als explizit ähnliche Folge würde ich vielleicht die 3 Fragezeichen und der geheime Schlüssel nochmal nennen. Die habe ich ja beim Gespenst in der Kommode schon erwähnt. Da braucht es eben auch einen Code, um den Hausexpress in Gang zu setzen, der dann das Geheimnis lüftet und im Prinzip am Ende den Schatz enthüllt. Das ist hier so ähnlich wie der Code auf der Dienstbotenrufanlage.
Und dieser Aspekt kommt auch in der Folge Geheimagent Lennet, Auftrag Nebel vor. Hier bei den Ausrufezeichen haben wir eine Dienstbotenrufanlage, die dann plötzlich einen Aufzug in Bewegung setzt. Bei Lennet ist es quasi umgekehrt. Da ist es nämlich so, dass die Bedienleiste des Aufzuges eine Geheimfunktion hat und wenn man ganz bestimmte Tasten hintereinander drückt, Tür auf, Notruf, dritter Stock, Tür zu, dann fährt der Aufzug in ein so unteres Untergeschoss, dass das überhaupt nicht auf der Tafel angezeigt ist. Das ist ein Geheimgeschoss und das ist eine Verbrecherzentrale.
Kommen wir zum Fazit. Ich kann nur sagen, ich mag die Folge. Ich glaube, das liegt zum Großteil auch an diesen herrlich überkandidelt interpretierten Friseuren. Alle drei Friseure machen das einfach total übertrieben, aber ich finde es einfach charmant und damit lebt die Folge für mich. Andere würden das möglicherweise als Klischee abtun. Warum muss man denn jetzt alle drei auftretenden Friseure hier so zeichnen? Aber für mich macht das einfach den Charme der Folge aus. Wenn ich bei der Besetzung oder den Sprechern was kritisieren müsste, dann hat mich ganz leicht gestört, dass die Friseurin Eva hier von der Synchronsprecherin verkörpert wird, die eigentlich die Stammsprecherin für Franzis Schwester Chrissy ist. Das hat mich ein ganz kleines bisschen irritiert. Gut finde ich in der Folge, dass die drei Ausrufezeichen ja ein bisschen reflektieren, was sie hier tun und dass sie übers Ziel hinausgeschossen sind mit diesem Einbruch. Die große Standpauke von Peters finde ich auch in Ordnung. Wie ich das finden soll, dass die Eltern da rausgelassen werden, weiß ich nicht so genau, aber vielleicht freue ich mich einfach für die Protagonistinnen, dass sie da nicht noch Stress mit den Eltern kriegen. Die Idee mit einer 3D-Schatzkarte finde ich erstmal originell. Auch wenn ich es relativ konstruiert finde mit dieser Dienstbotenrufanlage und dem Speiseaufzug. Allein schon dieses Konzept Speiseaufzug ist für mich einfach sowas Antiquiertes. Das kenne ich auch nur aus irgendwelchen Hörspielkassetten, irgendwelchen uralten Büchern oder aus 60er Jahre Edgar Wallace Filmen, wo irgendwie im Film Neues vom Hexer ein nerviger Reporter plötzlich aus dem Speiseaufzug rauskrabbelt. Das ist einfach ein Konzept, was mir im echten Leben noch nie begegnet ist. Und dass man diesen Speiseaufzug jetzt auch noch irgendwie über diese Dienstbotenrufanlage bedienen kann, finde ich sehr obskur. Aber das muss man dann halt einfach Heribert Dahl zuschreiben, der einfach so ein verschrobener Tüftlertyp war. Ich kann einfach nur sagen, die Folge hat mir Spaß gemacht, tut sie immer noch. Von mir kriegt sie einen Daumen hoch.
Mein Fazit. Weil du die Friseure angesprochen hast, die Stimmen und Klischee, da muss ich sagen, ich habe weder im Buch noch im Hörspiel jemals irgendetwas über die sexuelle Orientierung der Friseure erfahren. Es ist immer nur die Rede von Geschäftspartnern. Wenn man, und das habe ich auch in verschiedenen Foren gelesen, diese Stimmlagen oder Tonlagen, wie man das nennen will, da mit dieser Orientierung korreliert und das kritisiert, dann kritisiert man eigentlich ja sich selbst. Ich kann nur sagen, ich finde die Stimmen auch angenehm zu hören. Ich finde sie überhaupt nicht gefährlich. Das heißt, für mich war von vornherein klar, keiner von den Friseuren hat irgendetwas mit dem Diebstahl hier zu tun. Ich finde das immer gut in Hörspielen. Das gegenteilige Beispiel ist nämlich für mich immer noch die TKKG-Folge mit dem Fensterbohrer Gerlach Fiedler, der das unglaublich creepy rüberbringt. Und wenn ich mir vorstelle, man hätte in dieser Folge drei Verbrecher mit dieser Stimmlage, dann wäre ich wahrscheinlich schreiend weggelaufen. Insofern finde ich hier im Hörspiel alles richtig gemacht. Man kann das Hörspiel nämlich gut angenehm hören. Was mir sehr gut gefallen hat, war, das habe ich auch eben schon angesprochen, das Spiel mit der Erwartung des Hörers in der Szene mit, man muss den natürlich im Wasser reinigen. Das hat mich sofort an eine recht neue Hörspielserie erinnert, Erwischt. Drei Kinder können mit Hilfe eines magischen Buchs in der Zeit reisen und Dinge wiedererleben, allerdings nicht ändern. Dort kommen sie einmal in den Wilden Westen und dann spricht eine dortige Frau von dem Indianer-Territorium. Und die drei Kinder mit ihrer selbst auferlegten moralischen Überlegenheit kommen natürlich und tadeln sie, das sagt man doch nicht mehr. Und dann dachte ich mir, oh, auch in der Serie schon wieder Wortzensur, aber das Hörspiel nimmt sich selbst auf die Schippe. Löst das sehr gut, denn die Frau sagt, na gut, dann ist es halt ein Indianergebiet. Solche Szenen, ich kenne nicht viele, aber ich finde sie echt immer gut und das lockert ein Hörspiel echt auf und das bleibt im Gedächtnis. Die 3D-Sache fand ich auch gut, das kannte ich so auch nicht, das mit den Schatten, da hat mir das Buch sehr viel geholfen. Mir ist es zu viel Aberglaube, aber das ist bei den drei Ausrufezeichen ja häufiger so, damit muss ich dann leben. Ich kann nur sagen, ich habe dieses Hörspiel selbst alleine nie angeklickt. Ich habe es ein-, zweimal gehört, wenn ich die ganze Serie von Anfang bis Ende höre. Aber ansonsten ist es keine Folge, die bei mir irgendwie aktiv abgespielt wird. Es ist eine okaye Folge. Ich würde sie für mich als neutral bezeichnen. Und damit sind wir am Ende von Podcast und Themenblock angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Im nächsten Monat starten wir mal ein kleines Experiment. Wir wollen nämlich drei Bücher besprechen in den folgenden drei Monaten, und zwar die Origin-Story von Buchreihen, zu denen es so gut wie keine Hörspiele gibt. Und wir wollen mal versuchen, diese Bücher so zu besprechen, als hätten wir sie selber noch nie gelesen. Das heißt, nur immer auf das Wissen eingehen, was man gerade im Moment in den Kapiteln schon über die Protagonisten weiß. Wir starten mit der Serie Mystery Club, eine Buchreihe aus den 1990ern. Und die könnte in vielem Vorbild oder Inspirationsquelle für die drei Ausrufezeichen gewesen sein. Bis in 4 Wochen.